Denn was am Ende nicht funktioniert, aber wo die Kölner Politik manchmal auch so ein bisschen hinrutscht, ist, dass man alles im Klein-Klein bestimmt und definiert. Dass wir in unserem Antrag schreiben, dass aber an der Straßenkreuzung doch der Fahrradweg jetzt so und so und so breit sein muss. Das kann am Ende nicht Aufgabe von mir als Feierabend in Anführungsstrichen Politiker sein. Das kann ich nicht leisten, das will ich nicht leisten und das muss ich auch nicht leisten, denn dafür gibt es Fachpersonal in der Verwaltung.
Wirtschaft Köln am Platz.
Die PSD Bank hat ihren Hauptsitz im Herzen von Köln. Als aufrichtige Bank für Arbeitnehmer liegt ihr die Wirtschaft ihrer Region besonders am Herzen. Die Zufriedenheit ihrer rund 100.000 Kunden spiegelt sich in ihren Auszeichnungen als beliebteste Regionalbank und als bester Baufinanzierer bundesweit wider. PSD Bank. Eine Bank, ein Wort, seit 1872.
Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln am Platt. Diese ganzen Saarland-Vergleiche kennen Sie, oder? Ich habe jetzt tatsächlich einen neuen gehört. Der Haushalt der Stadt Köln ist mit gut 5 Milliarden Euro ein Stückchen größer als der Saarbrücker Landesregierung. Erzählt hat mir das Christian Achtelig. Und der muss es eigentlich wissen. Denn er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender von Volt im Kölner Stadtrat. Aus dem Stand holte die frisch gegründete Partei im vergangenen Jahr gleich 4 Mandate und ist jetzt Juniorpartner im Ratsbündnis neben Grüne und CDU. Aus dem neugierigen Bürger Achtelig ist so in ganz kurzer Zeit der Feierabendpolitiker Achtelig in verantwortungsvoller Position geworden. Im Podcast berichtet er, wie sich der Staat in ein solches Amt anfühlt. Wir sprechen über den aufreibenden und zeitraubenden Alltag im Rat. Statt wohlklingender Wahlversprechen geht es jetzt eben auch um das Klein-Klein in einer Koalition. Und wir unterhalten uns natürlich über die Vision von Volt für Köln. Da geht es um die Smart City, um Solarpaneele, um neue und alte Verkehrsmittel, um Parkgebühren in der Innenstadt und um eine mögliche Staugebühr, die die Aachener oder Venloer während der Stoßzeiten entlasten könnte. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch. Dann freue ich mich heute auf unseren nächsten Gast bei Wirtschaft Köln Unplugged. Und begrüße ganz herzlich Christian Achtelig, stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden von Volt in Köln.
Hallo Manuel, schön, dass ich hier sein darf.
Christian, vielen Dank, dass du da bist. Gerne zum Beginn des Podcasts stelle ich meinen Gästen immer so 3-4 Fragen, die gleich sind bei allen. Würde ich bei dir auch gerne mit loslegen. Was ist denn dein Lieblingsort in Köln?
Mein Lieblingsort ist einer der Orte, der mich inspiriert hat, nach Köln zu kommen, beziehungsweise wieder zurück nach Köln zu kommen. Und das sind tatsächlich die Wiesen vor der Uni und zwischen der Mensa, Uni-Wiese, Jonglierwiese, wie sie teilweise liebevoll genannt wird. Ich finde, da ist gerade jetzt im Sommer unfassbar viel los. Man kommt in ganz viele unterschiedliche Gespräche rein, gerade auch das Klimacamp dort. Also es passiert auch was Politisches dort und das ist für mich ein sehr lebendiger und wirklich cooler Ort in Köln.
Ja, und umgekehrt, an welcher Stelle müsste dringend was passieren? Welcher Ort ist vielleicht furchtbar für dich?
Da sind wir gar nicht so weit weg von. Furchtbar ist vielleicht ein zu hartes Wort, aber ich finde, der Barbarossa-Platz kann durchaus einiges an Aufwertung bekommen. Er ist ein wichtiges Dreh- und Angelkreuz für die Kölner Mobilität, kommen wir ja heute auch noch drauf. Aber ich habe mich selten wohlgefühlt auf dem Platz, außer wenn ich aus der Bahn steige und Querbeat im Kopf habe, dann geht's nochmal mit Guten Morgen Barbarossa-Platz. Aber sonst ist das ein Platz, der für mich durchaus Überholung bedarf.
Ja. Gibt es Punkte, wo du sagst, Köln wird unterschätzt?
Ich finde, dass Köln beim Thema Klüngel unterschätzt wird. Achtung, ja. Spannendes Thema. Klüngel ist sehr negativ behaftet. Klüngel kommt aber letztendlich von einem positiven Helfen, von einer positiven Nachbarschaftshilfe. Und das ist in Köln insgesamt einfach sehr negativ behaftet. Aber wenn man sich jetzt anguckt, was gerade passiert ist im Kölner Umland mit der Flutkatastrophe. Und vor 2 Wochen saß ich im Hauptausschuss, 1,5 Wochen, habe einem Vertreter der Kölner Feuerwehr zugehört, die gerade Unglaubliches leistet außerhalb von Köln. Und diese Hilfsbereitschaft, dieses Mal stand zusammen, ist, finde ich, in Köln total toll. Und da wird meines Erachtens nach insgesamt zu wenig drüber gesprochen.
Ja, okay. Klüngel wird auch nochmal ein Thema sein heute. Dann vielleicht noch als letzte der kurzen Fragen vorne ab. Gibt es Punkte, wo du unterschätzt wirst?
Ich würde das, glaube ich, weniger auf mich beziehen, weil wir auch jetzt von Volt als Organisation versuchen, wirklich wenig auf irgendwie Personen bezogen Politik zu machen, sondern uns als Gruppe zu verstehen. Und ich würde sagen, Volt wird auf jeden Fall noch unterschätzt, was wirklich wir bewegen können mit unseren 4 Sitzen. Und bin sehr gespannt auf die nächsten 4,5 Jahre im Rat und hoffe, dass, wenn wir in 5 Jahren hier nochmal sitzen, ich wirklich sagen kann, wo wir unterschätzt wurden und wo es dann gut funktioniert hat.
Okay, vielen Dank. Ich würde ganz gern doch am Anfang ein bisschen doch deine Reise verstehen, auch wenn wir natürlich gleich auf Volt und, ja, und euer Wirken quasi zu sprechen kommen. Wenn ich es richtig gelesen hatte zu deinem Lebenslauf, spielte sich viel in und um Köln, ja, ab mit einem kleinen Ausflug nach Karlsruhe, glaube ich,
fürs, genau,
Studium. Jetzt wieder in Köln seit einigen Jahren. Jetzt fahren einige Leute machen gerne Radtouren in ihrer Freizeit, andere fotografieren, andere spielen Fußball. Du machst jetzt Kommunalpolitik seit November, glaube ich, ne?
Ja.
Warum?
Ja, du hast es ganz richtig ausgedrückt, ne? Und das ist echt ein bisschen schade. Es ist in Köln ein Ehrenamt und ein Hobby in Anführungsstrichen. Und wir verwalten einen 5 Milliarden Euro Haushalt von EhrenamtspolitikerInnen. Da hat tatsächlich ein Medium auch mal schön FeierabendpolitikerInnen gesagt. Wie bin ich dazu gekommen? Ich bin seit langem kommunalpolitisch aktiv, war aber immer sehr viel unterwegs. Ich bin hier in Bergheim aufgewachsen, bin nach dem Zivi nach Karlsruhe, war aber auch nicht lange in Karlsruhe, sondern war dann eine Weile in Mexiko, hatte danach eine Station in Stuttgart, war dann in Köln, zwischendurch aber auch wieder in der Schweiz. Und jetzt bin ich seit 5,5 Jahren hier im Job und habe mir gedacht, jetzt ist genau der Zeitpunkt, mit der Mecker-Attitüde, nenne ich sie mal schön, irgendwie aufzuhören. Ich habe mich gerne beschwert, was ich meine, dass alles falsch läuft,
ja,
und dachte mir, naja, jetzt solltest du mal probieren, es besser zu machen. Wir werden sehen, ob es klappt, aber das ist auf jeden Fall jetzt gerade der Anspruch, mal aufhören, sich immer zu beschweren,
ja,
sondern eben selber was zu tun.
Und warum dann ausgerechnet noch eine neue Partei, die auch erst einige Jahre gewissermaßen auf dem Markt ist?
Ja, auf dem Markt, finde ich schön ausgedrückt. Wir haben, ich bin, glaube ich, ähnlich auf Volt aufmerksam geworden wie du, wenn ich das eben eingangs richtig verstanden habe, über die Plakate. Und das war damals im Europawahlkampf. Und habe mir das angeschaut und dachte, hey, die sprechen mich an. Da sind keine unbekannten Gesichter, mit denen ich nichts anfangen kann, sondern da sind irgendwie klare Botschaften drauf. Habe mir das dann angeschaut und dachte, das ist eine Partei, wo ich wirklich im Wahlprogramm hauptsächlich Häkchen machen kann. Und das fand ich total cool. Das war für mich dann irgendwo so ein ausschlaggebender Grund. Ich hatte mir auch die Grünen und die SPD angeguckt, aber dann war ich einen Abend bei Volt und habe mit den damaligen lokalen Parteivorsitzenden abends die Kneipe zugemacht. Und es war, hat einfach insgesamt sehr gut gepasst, sowohl menschlich als auch eben die Möglichkeit, sich direkt einzubringen, direkt bei allem mitzumachen. Und so ging das dann relativ schnell los.
Ja, wenn ich richtig zurückdenke, ich glaube, Europawahl war dann 2019, ne? Und quasi 1,5 Jahre später bist du stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Partei im Rat geworden. Eine steile politische Karriere. Wie ist es dazu gekommen oder was ist das für ein Gefühl, auf einmal so einen Sprung zu machen?
Ja, es ist auf jeden Fall teilweise immer noch ein absurdes Gefühl, aber das ist eben das Schöne in so einer kleinen, schnell wachsenden Organisation. Wenn man sich einbringt, kann man schnell eben auch mit Entscheidungen fällen und mit dabei sein. Das ging bei mir damals relativ schnell, weil ich um den Winter rum das erste Mal bei Veranstaltungen war, 2-3 Mal, und dann war auf einmal Corona. Und dann war irgendwie 2-3 Wochen nichts. Obwohl wir schon sehr digital aufgestellt waren, musste sich das dann auch irgendwie ein bisschen wachrütteln. Und ich war dann einer der Ersten, der mit Meet and Greet, nennen wir das, was sonst vielleicht Stammtischabend irgendwie geheißen hätte, mit organisiert und moderiert hat an solchen Abenden. Und so kam ich dann irgendwie mit sehr vielen Leuten in Kontakt. Habe mich dann dafür interessiert, eben als es um die Aufstellungsversammlung ging, für die Kommunalwahl mit anzutreten, habe viele Gespräche geführt und mich dann auf der Aufstellungsversammlung eben aufstellen lassen und so bin dann ganz überraschend Platz 2 geworden.
Genau,
da bin ich nicht mit dem Vorhaben reingestartet, aber habe mich dann total gefreut über das Vertrauen und dann ging alles sehr schnell. Dann war intensiver Wahlkampf und jetzt sitzen wir im Rat mit 4 Personen.
Ja, du hast die Feierabendpolitiker gerade angesprochen und das Ehrenamt und gleichzeitig den 5 Milliarden Etat. Jetzt bist du, glaube ich, im Finanzausschuss tatsächlich noch,
richtig,
im Umweltausschuss und,
genau,
ich glaube, AWB-Ausschuss.
Das, ne, gehört genau da dazu,
genau. Genau, hatte ich gesehen. Ja. Wie arbeitet man sich denn rein in so einen Berg an Aufgaben und auch wahrscheinlich Formalitäten, die ja damit zu tun haben?
Ja, das war letztes Jahr sehr, sehr spannend, als wir dann im Rat waren. Das war im September und im November fing dann die Wahlperiode an und dann haben wir natürlich erstmal unfassbar viele Fragen gestellt. Es gab einige hilfreiche Personen auch im Rathausumfeld, die uns dann unterstützt haben, denen wir Fragen stellen konnten. Aber natürlich wollten wir auch oder wollte man uns auch informieren, weil wir eben mit 4 Leuten da waren und durchaus irgendwo eine relevante Kraft jetzt. Und ja, es ging viel über sich selbst drum kümmern. Wenn ich jetzt mal in die Ausschüsse thematisch komme, ich bin im Arbeitsleben, im richtigen Leben bei einer Beratung für Energie- und Klimapolitik und ja, beschäftige mich mit diesen Themen Tag ein, Tag aus. Das heißt nicht, dass ich mich bestens auskenne mit dem Schutz von Bienen oder Ähnlichem im Umweltbereich, aber gerade im Klimabereich bin ich, denke ich, doch ganz gut aufgestellt und da passt das thematisch dann natürlich sehr, sehr gut. Ich habe hier in Köln VWL studiert, damit hat es mich in der Fraktion dann für den Finanzausschuss qualifiziert. Okay. Und so habe ich mich dann natürlich auch in diese Themen eingearbeitet. Und jetzt seit Anfang des Jahres steht unsere Geschäftsstelle mit unserem Geschäftsführer und 5 Mitarbeitenden und die sind jetzt natürlich eine gewaltige Unterstützung. Ja. Gerade wie du sagst, Feierabendpolitiker, ne? Ich arbeite zwar nicht Vollzeit, aber immerhin 70%. Mhm. Das heißt, das meiste passiert nachmittags und abends und unsere Leute in der Geschäftsstelle können dann natürlich ganz viel von dem Tagesgeschäft uns abnehmen.
Ja, du hast gerade schon gesagt, Schluss mit der Mecker-Attitüde war so ein Punkt. Ich glaube, den hatte ich auch irgendwie in deiner Wahlkampfvorstellung gefunden. Jetzt wird gehandelt. Jetzt ist die erste Amtsperiode oder die ersten Monate im Rat eben durch. Klappt das?
Jein. Also es gibt Stellen, wo es klappt. Mhm. Zum Beispiel haben wir einen Antrag durchbekommen, dass die Verwaltung einen Maßnahmenplan ausarbeitet, wie Köln bis 2035 Klimaneutralität erreichen kann. Und ne, 2035 ist irgendwie eine Jahreszahl. Aber wir wollen es greifbar machen. Und deswegen dieser Maßnahmenplan, das ist etwas, wo ich sehr stolz drauf bin, wo ich zu hoffen gewagt hatte, dass wir so etwas in der Größenordnung schaffen in den ersten Monaten, aber mir am Anfang nicht sicher war. Aber wir sind natürlich auch irgendwo nicht so schnell vorangekommen, wie wir uns das gewünscht hätten. Mhm. Ein schönes Beispiel ist, in der Corona-Pandemie hat kein Rat und kein Ausschuss einmal digital getagt. Mhm. Es war immer alles persönlich. Mhm. Und das haben andere Bundesländer schneller geschafft. Da hatten wir gehofft, auch größeren Einfluss hier haben zu können. Liegt letztendlich auch nicht an Köln. Das ist die Gemeindeordnung NRW. Aber das ist was, wo wir schnell gemerkt haben, wie wir beim Handeln auch an Grenzen stoßen.
Ja. Gab so den einen Moment, wo du sagst, da habe ich wirklich was erreicht und vielleicht den anderen, wo du gemerkt hast, da stößt man dann doch an seine Grenzen?
Ja, als ich nach einer Klimaausschusssitzung zu unseren Bündnispartnerinnen hingegangen bin, Grüne und CDU, und gesagt habe, wir arbeiten gerade konkret an diesem Antrag zum Thema Klima und die Grünen ganz schnell gesagt haben, ja, wir auch, habe ich gemerkt, okay, hier kann man wirklich jetzt was bewegen, was erreichen und da ging dann alles relativ zügig und ich fand es in dem Kontext auch schön, dass wir es geschafft haben, dass gemeinsam mit der Verwaltung ist vielleicht übertrieben, aber die Verwaltung in den Prozess mit einzubinden. Mhm. Wir hatten dann Gespräche mit der Koordinationsstelle Klimaschutz, mit dem zuständigen Dezernenten, wie wir uns das vorstellen und das fand ich sehr konkret und habe mich dann in dem Moment sehr gefreut, dass das so funktioniert.
Mhm. Okay. Was war denn überhaupt eure Motivation tatsächlich? Erstes Mal im Rat, ne, vier Mandate direkt, dann auch direkt mit in das Bündnis mit einzutreten. Also das ist ja dann schon auch ein großer Schritt, gewissermaßen von neu zu Teil der Stadtregierung zu sein letztendlich.
Ja, ein sehr großer Schritt, das ist richtig. Für uns war die Abwägung relativ klar, wo können wir mehr erreichen? Wo können wir wirklich von unserer pragmatischen Herangehensweise am meisten umsetzen. Und da war für uns in langen Diskussionen relativ schnell klar, dass das in diesem Bündnis sein wird. Dass da natürlich nicht unser Wahlprogramm 1:1 umgesetzt wird, das ist uns klar, das merken wir jeden Tag in Diskussionen, aber dass es in die Richtung geht, die wir wollen. Mhm. Und wir sehen auch, dass es, wenn wir eine von den in Anführungsstrichen Oppositionsparteien wären, ganz so schlimm ist es im Rat ja nicht, wie es im Bundestag oder in der Landesregierung ist, aber dass man dann einfach nicht diese Möglichkeiten hat, wie wir sie jetzt gerade haben. Und deswegen bin ich immer noch überzeugt, dass das Richtige war, auch wenn ich durchaus sehe, dass das Leben jetzt auch anstrengender gemacht hat. Ne? Man hätte sich jetzt gemütlicher zurücklehnen können an vielen Stellen.
Aber die Kompromisse, die eben nötig waren, also ihr hattet ja ein sehr klares kompaktes Wahlprogramm, ne, sehr, sehr, sehr klar definierten Zielen. Im Bündnisvertrag liest sich alles schon etwas bürokratischer und mehr nach Kompromissen. Trotzdem sagst du, das war der richtige Schritt.
Ja, ich bin überzeugt davon, dass im Bündnisvertrag viel Volt drinsteckt. Ja, gerade das Thema konkrete Zielsetzung, konkrete Zielmessung ist was wir uns stärker gewünscht hätten, dass da wirklich mehr Jahreszahlen drinstehen, wann wir was erreicht haben wollen, mehr Controlling drinsteht, wie man wirklich auch Beschlüsse dann sicherstellt, dass die umgesetzt sind. Da hätten wir uns mehr von gewünscht, aber insgesamt bin ich überzeugt davon, dass dieser Bündnisvertrag viel enthält, was Köln gut nach vorne bringen kann.
Ja. Jetzt ist natürlich, du hast es angesprochen, dass auch Schwierigkeiten mit sich bringt, Teil der Koalition zu sein gewissermaßen. Jetzt sprechen wir hier in diesem Sommer natürlich gerade auch in Köln über die Wahl der Beigeordneten, die glaube ich Ende Juni noch erfolgt ist in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause, und eine eben Niklas Kienitz, der ja auch Beigeordneter für Digitalisierung war, was ja auch ein Schwerpunkt ist für euch, dann nach einiger Zeit wieder zurückgetreten ist, gab da auch unterschiedliche Berichte, wie die Bezirksregierung das quasi eingeschätzt hat, und ihr habt uns ja mitgetragen letztendlich auch. Du hast den Kölschen Klüngel angesprochen und gelobt. Seid ihr so ein bisschen mit angekommen in dem, was den Kölschen Klüngel vielleicht in negativem Licht erscheinen lässt?
Ich würde versuchen, das wirklich vom Wort Klüngel hier zu trennen, denn es war ein Prozess. Der Prozess war klar definiert über eine Personalberatung, die den Auftrag bekommen hat, einen neuen Dezernenten, eine neue Dezernentin zu suchen. Und dort haben sich viele Leute beworben. Es wurden viele Leute direkt angesprochen von dieser Personalberatung, ob sie sich nicht vorstellen können, für diesen Posten nach Köln zu kommen. Da gab es viele Vorauswahlgespräche, in denen die Politik nicht mit involviert war. Ja. Das ist ein Verfahren der Oberbürgermeisterin. Die Oberbürgermeisterin hat die Personalberatung beauftragt und dementsprechend hat die Personalberatung ihren Job gemacht und am Ende vier Personen einer Auswahlkommission eben aus der CDU, wie es vereinbart war, mit einem Vertreter, beziehungsweise in dem Fall einer Vertreterin von Volt, mit am Tisch. Und aus diesem Prozess ist Niklas Kienitz als der beste Bewerber herausgekommen und dementsprechend haben wir nach vielen Diskussionen die Person aber auch mitgetragen und sind auch überzeugt davon, dass Niklas Kienitz ein guter Dezernent hätte werden können. Nichtsdestotrotz sind wir uns natürlich der ganzen Diskussion drumherum sehr bewusst gewesen. Wir haben ein langes Gespräch mit der Oberbürgermeisterin dazu geführt, wir haben ein langes Gespräch mit Niklas Kienitz selber dazu geführt, mit den Grünen, mit der CDU, um uns dann letztendlich zu überzeugen, dass er ein sehr guter Kandidat für dieses sehr koordinierende Amt gewesen wäre. Ne? Ja. Gerade das Thema Digitalisierung, wo man wirklich, wo man nicht sagen kann, dass er natürlich die relevante Erfahrung mitgebracht hat, aber wenn es um Wirtschaft, um Stadtentwicklung, um Digitalisierung und um regionale Zusammenarbeit geht, kann man nicht in allen Bereichen die relevante Erfahrung mitbringen. Und da haben wir uns mit ihm eben drüber ausgetauscht, wie er diesen Themenbereich angegangen wäre und fanden das sehr überzeugend.
Jetzt hatten wir gerade schon das wie gesagt, Thema Digitalisierung, Smart City, auch eins war, was in eurem Wahlprogramm sehr stark war und eben auch den Weg durchaus gefunden hat in den Bündnisvertrag. Wird das jetzt zurückgeworfen? Ich glaube, es war irgendwo das Ziel oder der Wunsch nach einem Chief Digital Officer für Köln. Wo seht ihr Köln da auf diesem Weg?
Meinst du zurückgeworfen dadurch, dass das Dezernat gerade nicht besetzt wird? Oder?
Genau, erstmal das vielleicht,
Ein Stück weit natürlich. Ne? Ich meine, das Dezernat wird jetzt nicht für 2 Jahre unbesetzt bleiben. Das natürlich, wir hätten uns gewünscht, dass das Thema jetzt aktiver angegangen werden kann. Das kann es aber auch anders. Ne? Und das kann es beispielsweise über den Digitalisierungsausschuss, wo Manuel Jeschka von Volt den Vorsitz hat, wo eine sehr kooperative Zusammenarbeit gerade herrscht. Das ist sehr, sehr angenehm zuzuschauen. Und da kann man auch viel, viel bewegen. Köln hat einiges aufzuholen, ganz sicher. Das war ja auch in den Medien die letzten Wochen, dass das Smart City Cologne in den letzten 10 Jahren vielleicht nicht ganz so viel umgesetzt hat, wie man sich das ursprünglich gewünscht hat. Mhm. Aber wir sind überzeugt, dass die nächsten 5 Jahre was passieren kann, was passieren muss. Ja. Ne, und hätten gesagt, mit dem Dezernat ist das ein erster Schritt, das einfach präsenter und höher aufzuhängen. Jetzt hoffen wir, dass es dann mit 2 Monaten Verzögerung da weitergeht. Aber das heißt nicht, dass bis dahin in dem Bereich nichts passiert. Der Digitalisierungsausschuss tagt, die Ideen fließen und da kann sicherlich einiges passieren.
Ja. Was sind, wenn wir nach vorne gucken oder in die Vision gewissermaßen mal schauen, was sind Punkte, die ihr euch wünscht und was würden Sie Köln quasi bringen oder wie würden Sie Köln nach vorne bringen?
Ich möchte mal zwei Visionen bringen, die beide auch mit unserem Mobilitätsthema einhergehen. Wir wünschen uns, dass das Kölner Busnetz überarbeitet wird. Mhm. Da gibt es einen ganz tollen Ansatz aus Boston mit künstlicher Intelligenz, der über ein System dann die Fahrgastzahlen sich anschaut, die Wunschrouten sich anschaut und das dann eben optimiert, damit Geld spart und am Ende die Fahrgäste zufriedener macht. Das wäre so eine Vision, die sicherlich nicht im nächsten Jahr umgesetzt ist, aber wo wir dran arbeiten wollen.
Wäre das so ein On-Demand-System dann? Oder so?
Ne, also das wäre noch eine weitere Vision. Ja. Das wäre tatsächlich wirklich das aktuelle System optimiert. Ja, also das wäre eine mittelfristige Vision, sage ich mal. Eine etwas längerfristige Vision ist eine Urban Data Plattform, also eine Plattform für Daten der Stadt. Und da geht es jetzt nicht nur um Mobilität, sondern um alles Mögliche. Natürlich Mobilitätsdaten, aber auch Energiekennzahlen, Wetterdaten, FußgängerInnenbewegungen etc., um die Möglichkeit zu schaffen, die Stadt mit digitalen Technologien zu optimieren und unser aller Leben irgendwo angenehmer und nachhaltiger zu gestalten. Denn das muss man bei Smart City auch immer im Blick haben. Ja, natürlich geht es um digitale Lösungen und digitale Ansätze, aber das heißt nicht, dass an jeder Straßenlaterne eine Kamera oder ein Chip hängt, um Gottes Willen, oder dass wir alle irgendwo nur noch Daten senden, sondern Smart City zielt auch darauf ab, dass wir eine nachhaltigere und angenehmere Lebensweise hier in Köln haben. Und vielleicht noch ein ganz, ganz kurzfristiges, konkretes Beispiel, wo wir sagen, da können wir digital besser aufgestellt sein, ist einmal die digitale Bauakte, dass nicht eine Akte von A nach B und nach C gebracht werden muss, sondern dass das eben digital passieren kann. Da wartet die Bauwirtschaft auch schon eine ganze Weile drauf.
Gibt es, glaube ich, so auf NRW-Ebene so ein, zwei Modellkommunen.
Genau, die das genau. Und für dich und mich vielleicht noch spannender, außer du hast gerade ein Bauprojekt, das digitale Ummelden. Mhm. Dass man nicht für diesen wirklich simplen Prozess des Wohnsitzummeldens zum Amt muss, sondern dass das eben mit ein paar Klicks auch online geschehen kann. Das sind so ganz konkrete Dinge, die in den nächsten Wochen, Monaten
Okay, also da über die letzten beiden Punkte reden wir eher über die nächsten Monate als über...
Genau.
Ja, alles klar. Du hast den Bogen zum Verkehr schon geschlagen, also Digitalisierung oder die Daten, die helfen, den Verkehr zu optimieren. Ein Dauerbrenner-Thema natürlich in einer Stadt wie Köln. Ich hatte auch, glaube ich, irgendein Video von dir gefunden aus dem Wahlkampf, ne, wo du gesagt hast, mit KVB ist es nicht leicht, mit dem Fahrrad ist es gefährlich, mit dem Auto steht man im Stau. Du bist jetzt mit dem Fahrrad hier angereist, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Das hat hoffentlich unfallfrei geklappt.
Das hat unfallfrei geklappt. Ich bin nicht den optimalen Weg gefahren, weil die Maps-Anzeigen dann doch nicht immer alles richtig machen. Aber das hat gut funktioniert, ja.
Genau, also gefühlt gibt es unendlich viel zu tun in Köln, wenn man dieses Thema anguckt. Wo fängt man an?
Ja, gefühlt weiß man nicht ganz genau, wo man anfangen soll. Ja. Ne? Es geht um zwei Ziele. Einerseits wollen wir die Mobilität umfassender gestalten, nachhaltiger gestalten und wirklich sagen, wir wollen von A nach B kommen. Wir wollen nicht, dass alle nur zu Hause sitzen können, weil sie das Klima schonen wollen, sondern wir wollen, dass das funktioniert und auch weiter funktioniert, nicht nur in der Kölner Innenstadt, wo wirklich Roller und jede Bahnhaltestelle etc. ist. Der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist aber auch, dass wir Mobilität weiterhin bezahlbar halten wollen. Mhm. Ja, dass es nicht irgendwie völlig aus dem Ruder läuft, die KVB-Preise wieder erhöht werden. Und das funktioniert aus unserer Sicht mit flankierenden Maßnahmen. Mhm. Flankierende Maßnahmen, erstmal irgendwie eine leere Worthülse.
Absolut, ja.
aber zwei ganz konkrete Beispiele daraus sind, wie kann ich Geld einnehmen, um es effizienter im Verkehr zu nutzen. Ja. Das eine wäre Parkraumbewirtschaftung. Mhm. Parkender, stehender Verkehr nimmt Platz weg, ist in einigen Parkhäusern und Innenstädten, Innenstadtbereichen natürlich auch schon nicht mehr billig. Aber trotzdem sagen wir, das ist öffentlicher Raum, der da in Anspruch genommen wird. Den kann man effizienter bewirtschaften, um dann wiederum Geld bereitzustellen. Und der zweite Punkt wäre eine effiziente Staubepreisung. Mhm. Das heißt, ne, die Congestion Charge aus London ist vielleicht ein Begriff. Und das wäre jetzt dann das deutsche Wort dafür, eine Bepreisung für viel befahrene Straßen zu viel befahrenen Uhrzeiten, dann angepasst je nach Sinn und Zweck.
Das heißt, wenn ich um 8:30 Uhr die Aachener Stadt einwärts fahren will, ist die Maut teurer als am Mittag.
Genau. Mhm. Ne? Ja. Und dass es natürlich unterschiedliche Behandlungen gibt von Pflegepersonal, mhm. von HandwerkerInnen, das ist da, denke ich, völlig klar. Da mhm. gibt es viele Details, über die man sich austauschen, mhm. Austauschen kann. Da ist sicherlich auch unser verkehrspolitischer Sprecher am Ende der bessere Ansprechpartner, ja. mhm. aber den Überblick kann ich natürlich geben. Jetzt sprechen wir über Autos. Wichtig ist aber natürlich an dem Punkt, dass das Ganze dann damit geöffnet wird. Denn nur Autos rauszuhalten ist ja nicht, also damit haben wir ja am Ende nichts gewonnen. Mhm. Damit haben wir dann vielleicht den einen oder anderen Parkplatz gewonnen, wo du und ich einen Kaffee trinken können. Aber es geht ja darum, dass das auch die Möglichkeit schafft, mit anderen Verkehrsmitteln ja. effizienter reinzukommen. Da ist natürlich das Fahrrad ein Punkt. Da sind auch andere Sharing-Angebote, Lastenfahrräder, mhm. Roller von mir aus eine Variante. Aber da ist natürlich auch der konsequente Ausbau der KVB ein ganz wichtiger Punkt.
Mhm. Okay. Du hast es gerade schon angesprochen, die Congestion Charge und die unterschiedliche Bepreisung von unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern oder von Verkehrsteilnehmern mit unterschiedlichen Motivationen oder Beweggründen. Es gab, glaube ich, auch jetzt Ende Juni noch euren Vorschlag gemeinsam vom Ratsbündnis, mal drüber nachzudenken, dass der Verkehr insgesamt etwas weiter rausgebracht wird. Ich habe mir das Wort irgendwo aufgeschrieben. Ich muss mal kurz gucken, wie es war. Es war ein etwas komplizierter Begriff. Ein neu definiertes Grundnetz für den motorisierten Individualverkehr war, glaube ich, der Punkt. Ne? Schöne Vorstellung, wenn man eben über die Zukunft der Innenstadt nachdenkt. Zum anderen, wir hatten vor einigen Wochen Gerald Dün hier, der für die Handwerkerschaft gesprochen hat, natürlich große Sorgen hat, dass man eben nicht mehr überall parken kann, überall hin kann, wenn man das Bad sanieren muss. Wie bringt man diese Interessen tatsächlich unter einen Hut?
Ich glaube, das ist nicht so schwer, wie es mhm. manchmal klingt. Ne? Wir sprechen nie von einer autofreien Innenstadt. Ja. Wir sprechen nie von autofreien Veedelszentren, sondern immer von autoarmen mhm. Veedelszentren. Auch in eine Fußgängerzone muss jetzt Verkehr rein mhm. können. Über die Hohe Straße fährt auch ab und zu ein Auto, ja. wenn es dahin muss. Und genauso stellen wir uns das natürlich auch mhm. in solchen Fällen vor. Dass ein Handwerker, eine Handwerkerin natürlich nicht dreimal um die Ecke parkt, um dann die Badewanne rüberzutragen, um beim Beispiel von Herrn Dün zu bleiben, ja. ist völlig klar. Mhm. Also da braucht man auch nicht drüber zu diskutieren. Und da sind wir dann auch im Austausch natürlich mit vielen verschiedenen PartnerInnen, dass man solche Bedürfnisse einfach bedenkt. Ne? Mhm. Denn ich will ja auch nicht sagen, dass wir alles im Blick immer haben, ja. sondern natürlich können wir auch was übersehen und dann freuen wir uns natürlich auch über Eingaben und über Ideen. Mhm. Aber ja, da mache ich mir wenig Sorgen, dass wir die HandwerkerInnen vergessen oder ja. das Pflegepersonal oder...
Ja. Jetzt gibt es ja schon seit vielen Jahren durchaus viele gute Ideen, Radwegekonzept und ähnliches. Viele würden sagen, es könnte schneller gehen, um es ja, mal vorsichtig zu formulieren. Auch. Okay. Warum geht es nicht schneller oder warum glaubt ihr auch, ihr kriegt es hin, dass es schneller geht?
Das ist eine sehr spannende Frage, an die wir uns auch gerade erst annähern. Wir versuchen, gemeinsam mit der Verwaltung an Dinge zu gehen. Ich ja. habe eben das Beispiel von unserem Klimamaßnahmenplan gebracht, dass wir versuchen, bei der Antragserstellung schon die Verwaltung mit einzubinden. Und das würden wir uns wünschen, dass das in Zukunft dann auch weiter so funktionieren mhm. kann, dass man gemeinsam an einem Strang zieht. Denn was am Ende nicht funktioniert, aber wo die Kölner Politik manchmal auch so ein bisschen hinrutscht, ist, dass man alles im Klein-Klein bestimmt und definiert. Mhm. Dass wir in unserem Antrag schreiben, dass aber an der Straßenkreuzung doch der Fahrradweg jetzt so und so und so breit sein muss. Mhm. Das kann am Ende nicht Aufgabe von mir als Feierabend in Anführungsstrichen Politiker ja. sein. Das kann ich nicht leisten, das will ich nicht leisten und das muss ich auch nicht leisten. Mhm. Denn dafür gibt es Fachpersonal in der Verwaltung, um... Und wie wir das schneller hinkriegen, wir glauben, dass es mit einem besseren Miteinander funktionieren kann, aber wir sind da auch noch in der Lösungsfindung. Mhm. Ich habe leider noch kein Patentrezept, ja. sonst ja, ja. würde ich wahrscheinlich gerade woanders sitzen.
Okay. Hast du denn ein Projekt, wo du sagen würdest, das würdest du gerne im nächsten Jahr umgesetzt sehen, auch so ein bisschen vielleicht als ein Leuchtturmprojekt, ein Vorzeigeprojekt, wo man so ein bisschen auch erfahren kann, was möglich ist?
Ja. Ich bin da wieder direkt beim Klimathema, ne? Mhm. was einfach irgendwo das ist, wo ich natürlich thematisch auch am tiefsten drin stecke. Die Verwaltung hat den Auftrag, diesen Maßnahmenplan zu erarbeiten, gemeinsam mit externen PartnerInnen. Und der wird uns hoffentlich Ende des Jahres, Anfang des neuen Jahres präsentiert. Mhm. Und das wäre für mich ein ganz großer Schritt, dann im ersten Halbjahr nächstes Jahr mit diesem Plan nach außen zu gehen, mit den Leuten zu sprechen, zu überlegen, wie wir das gemeinsam wirklich umsetzen können, damit das Ganze greifbar wird. Mhm. Der Klimarat hat jetzt vorgerechnet, dass um die Solarziele zu erreichen, man 10.000 bis 15.000 Solardächer pro Jahr installieren müsste. Da freuen wir uns dann natürlich auch auf das Gespräch mit Herrn Dünen und den HandwerkerInnen, wie das überhaupt von der Seite funktionieren soll. Ne? Mhm. Das ist irgendwo dann auch eine Wirtschaftschance vielleicht für Köln. Aber aber da geht es natürlich einfach um ganz, ganz Praktisches. Wie kann das am Ende funktionieren? Und da freue ich mich sehr drauf nächstes Jahr, wenn es dann eine Herangehensweise gibt, die dann eben auch mit dem Rat abgestimmt ist, das dann auch aktiv in die Tat umzusetzen, dass wir dann da eben auch beteiligt sind.
Wir waren gerade zum Teil auch schon so in den Details der Verwaltung. Du hast die Breite der Radwege angesprochen, die definiert werden müssen an irgendeiner Stelle. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Visionen für Köln, Ideen, gerade auch was irgendwie alternative Verkehrsmittel angeht. Der Wasserbus geistert immer mal wieder durch Köln und bald vielleicht auch durch den Rhein. Seilbahnen, gibt es verschiedene Konzepte. Wie blickt ihr darauf?
Wir sind für neue Ideen erstmal offen. Mhm. Bei Seilbahnen, bei Wasserbussen laufen gerade Prüfverfahren, inwiefern das funktionieren kann. Mhm. Seilbahnen haben in Bogotá den riesen Vorteil, dass man besser über die Berge kommt. Das wäre jetzt in Köln nicht das Problem. Ja. Aber trotzdem kann das natürlich Vorteile hier haben, die man sich dann auch angucken muss. Wir wollen wissenschaftsbasierte Politik machen, wollen gucken, dass es einen Best Practice gibt. Mhm. Ein Beispiel, wo das vielleicht schon funktioniert hat. Und dann eben auch anschauen, dass das hier funktionieren kann. Und einen Wasserbus, der dann die Orte am Rhein besser miteinander verbindet, kann ich mir da gut vorstellen, dass der uns weiterhilft. Der hilft mir aber natürlich nicht, wenn ich von Weiden nach Dünnwald kommen will, beziehungsweise vielleicht nur für ein sehr kurzes Stück.
Das stimmt. Du hast gerade die Handwerker schon angesprochen, oder wir hatten darüber gesprochen, dass, ne, wenn wir über den Solarausbau sprechen, eine wichtige Rolle zukäme. Sonst ist natürlich auch mal so ein bisschen die Frage, welches Potenzial hat der ganze Umbau hier für die Kölner Wirtschaft, die vielleicht noch nicht in allen Bereichen diesen Wandel mitgegangen ist. Wie ist da euer Blick drauf? Also wo kann die Stadt oder die städtische Wirtschaft auch tatsächlich von dem Wandel, den ihr mitgestalten wollt, auch profitieren?
Ich denke an vielen Stellen. Also ein schönes, greifbares Beispiel finde ich das Solarthema. Mhm. Einen anderen Punkt, wenn es um nachhaltigeres Wirtschaften geht, dann gibt es schon ein schönes Beispiel aus Köln, nämlich die Kölner Modebranche. Die Kölner Nachhaltigkeitsmodebranche ist sehr stark hier. Okay. Ja, und das ist ein sehr zukunftsgerichteter Aspekt. Ich denke, das wird in Zukunft immer wichtiger werden, bei Mode nicht nur Preis und Stil zu beachten, sondern eben auch die Nachhaltigkeit. Und da ist Köln weit vorne. Das finde ich super, und sowas kann man dann natürlich auch weiter unterstützen. Ein anderer Punkt, ich blicke wieder auf die Klimabilanz, in Köln ist die Industrie. Industrie trägt einen großen Teil der Kölner Emissionen bei, und die wird sich wandeln müssen. Ich würde mich sehr freuen, wenn beispielsweise eine technische Hochschule oder Kölner Wissenschafts- und Hochschulstandorte da einen Beitrag zu leisten können, dass dort dann eben Dinge ausprobiert werden, die dann vielleicht auch ausgerollt werden können woanders. Ne? Beispiel die Cracker im Kölner Norden, die Deutz AG hat schon konkrete Ideen für den Einsatz von Wasserstoff etc. Da gibt es gute Ideen in Köln, und ich freue mich, wenn wir dann da das auch nach außen tragen können.
Ja, okay. Jetzt hatten wir gerade zunehmend das Thema eben Klima, Nachhaltigkeit, Ähnliches. Wenn wir jetzt noch einmal auf euch als relativ junge Partei gucken, auch tatsächlich. Klima ist in viel mehr Wahlprogrammen, kommunal, bundesweit oder landesweit und bundesweit drin. Mobilität auch ein Thema, was natürlich an Bedeutung gewinnt. Ist natürlich schon so ein bisschen die Frage, die ich mir manchmal noch stelle, braucht es neue Parteien oder was macht ihr eben anders, was man sich vielleicht nicht eben in anderen Parteien auch ganz gut finden kann? Also warum braucht es eine Partei wie euch?
Für mich war es ganz klar, dass in den bestehenden Parteienstrukturen ich nicht das finde, was ich suche. Und Volt verkörpert für mich erstmal diese Idee, dass wir in einem gemeinsamen Europa an einer gemeinsamen Vision arbeiten. Und das gibt es in der Parteienlandschaft so bisher noch nicht. Wenn ich nach Bulgarien gehe, nach Rumänien oder nach Portugal oder in Deutschland bin, haben wir das gleiche Grundsatzprogramm. Wir haben die gleichen Grundwerte und versuchen die dann natürlich mit den unterschiedlichen Schwerpunkten umzusetzen. In Schweden wird sicherlich die Klimapolitik anders, einen anderen Fokus haben, als sie das hier hat oder hat sie. Aber die Grundwerte sind gleich und das ist für mich natürlich der Kern auch von Volt. Und gleichzeitig versuchen wir, Politik neu und anders zu denken, indem wir versuchen, weniger Fingerpointing, weniger irgendwie zu gucken, wer hat es denn verbockt, sondern mehr zu schauen, wie kommen wir denn jetzt konkret weiter? Wo finden wir denn einen pragmatischen Vorschlag, mit dem wir gemeinsam dann eben alle besser dastehen? Mhm. Das war für mich persönlich, waren das die Hauptgründe, sich Volt eben anzuschließen und nicht zu einer etablierten Partei zu gehen.
Genau, wir hatten im Vorgespräch die Piratenpartei kurz angesprochen, weil das natürlich so ein bisschen die Parallele, die einem vielleicht in den Kopf schießt. Auch steiler Anstieg, viele, viele Mandate auf vielen, vielen Ebenen gewonnen und ich glaube jetzt in NRW waren es irgendwie zuletzt 1% bei der letzten Landtagswahl. Da bist du optimistisch, dass euch sowas nicht passiert?
Ich bin da sehr optimistisch, na klar.
Ja.
Und ich denke, ein großer Punkt ist, dass wir ein sehr breites Spektrum an Themen haben. Ne, natürlich, wir haben uns heute viel über Smart City unterhalten. Digitalisierung ist ein großes Thema für uns, aber bei weitem eben nicht das einzige. Transparenz ist für uns ein ganz wichtiges Thema, aber bei weitem nicht irgendwie das Kernthema. Mhm. Und deswegen, glaube ich, sind wir breiter aufgestellt und können wirklich mehr Menschen auch für unsere Themen begeistern und für unsere neue Herangehensweise, dass man sich eben sehr leicht einbringen kann, dass auch wir versuchen, uns immer viel Input von anderen zu holen, sehr viel BürgerInnenbeteiligung erreichen wollen in den nächsten Jahren, auf kommunaler Ebene, eben auch auf größerer Ebene. Und dass wir damit dann hoffentlich nachhaltiger erfolgreich sind, als die Piraten das waren.
Ja. Und vielleicht abschließend noch, du bist jetzt, ja, haben wir am Anfang gehört, stark in Köln, im Rheinland verankert, trotz einiger Ausflüge zwischendrin. Ihr hattet ja im Wahlkampf eben viel vergleichende Werbung gewissermaßen gemacht, im Sinne von europäische Beispiele oder auch außereuropäische Beispiele genannt von Städten, die bestimmte Sachen besser machen im Verkehr, im Stadtplanung, wie auch immer. Wenn du jetzt aus Köln raus müsstest, welche der Städte von euren Plakaten würdest dich ziehen?
Das ist eine sehr gute Frage. Vermutlich Wien.
Mhm, warum?
Weil Wien für viele der Punkte, die wir angesprochen haben, ein wunderschönes Beispiel ist. Wir hatten auf den Plakaten Wohnen wie in Wien draufstehen. Aber Wien macht auch im ÖPNV einiges sehr richtig. Mit einem 365-Euro-Ticket, mit der Überlegung, wir bauen erst eine Stadtbahn Linie, einen Stadtbahnanschluss und dann entwickeln wir das Viertel, das Quartier drumherum, damit das schon klar ist, das schon gesetzt ist. Hat viele gute Ansätze in dem Bereich. Ich war schon oft in Wien, mag die Stadt total gerne. Das wäre sicherlich eine mögliche Heimatstadt.
Alles klar. Wunderbar. Christian, ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke und die Einschätzung von deiner Seite.
Manuel, vielen Dank. Es hat super viel Spaß gemacht. Bis bald.
Wirtschaft Köln am Platz.
Was stände denn in Ihrem Wahlprogramm für Köln? Und was müsste passieren, damit Sie Lust hätten, sich für Ihre Stadt politisch zu engagieren? Wir freuen uns wie immer über Feedback, Kritik oder auch Anregungen für neue Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Das geht am einfachsten über die LinkedIn-Seite Rotonda Business Club oder per Mail an podcast@rotonda.de. Nächste Woche können Sie hier hören, wie mein Kollege Stefan Merks mit Theresa Weingarten spricht, Geschäftsführerin des Modehauses am Friesenplatz. Bei dem Gespräch können Sie aber sogar auch selbst live dabei sein, zumindest digital. Es findet statt am kommenden Montag, 23. August um 16 Uhr. Auf www.rotonda.de/köln können Sie sich für das Gespräch noch kostenfrei anmelden. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald!